Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Welche Serien schauen Sie denn gerade so? Das ist ja mittlerweile beliebtes Smalltalk-Thema. Manche sprechen ja sogar davon, dass Serien die Romane der heutigen Zeit sind. Feststellen lässt sich, dass die erzählten Geschichten auch in Deutschland mittlerweile vielfältiger sind. Schon länger gibt es da viel mehr zu sehen als Kommissare und Ärztinnen in schönen Landschaften. Mein heutiger Gast, der hat daran einen Anteil. Jörg Winger ist Fernsehproduzent, unter anderem einer der Köpfe hinter der auch international erfolgreichen Serie Deutschland 83. Seine neueste Serie Sam ein Sachse ist gerade bei Disney Plus zu sehen. Über seine Arbeit und seinen Weg zu einem der wichtigsten Serienproduzenten wollen wir reden. Guten Morgen, Jörg Winger.
Guten Morgen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Mit so einer großen Serienbegeisterung ist ja auch der Begriff des Binge-Watchens verbunden. Also möglichst viele Folgen einer Serie auf einmal gucken. Bingen Sie auch?
Ich binge und breche dann meistens ab. Also das Schlimme heute ist ja, dass es so viele Serien gibt, dass man kaum noch hinterherkommt. Und da ich professionell so viel Serienmaterial jeden Tag selbst sehe, komme ich dann abends eigentlich meistens dazu, nur noch irgendwo mal rein zu tippen, um zu gucken, wie ist was gemacht.
Aber dann ist ja eine Serie auch nicht besonders gut, wenn Sie sagen, gut, reicht mir jetzt.
Ja, das stimmt auch nicht. Ich glaube einfach, dass es mir die Zeit ausgeht. Also ich habe so viele Serien zu Hause, von denen ich glaube, dass ich sie irgendwann noch zu Ende gucken muss, es aber nicht schaffe. Meistens gibt es dann irgendwo den gemeinsamen Nenner zwischen meiner Frau und mir. Und wenn wir den finden, dann gucken wir eine Serie komplett durch.
Ihre Frau ist natürlich auch Drehbuchautorin, Showrunnerin. Ja. Darüber werden wir sprechen. Jörg Winger, heute im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Wir werden mehr über sein Handwerk erfahren. Also wie läuft die Entwicklung einer modernen Serie ab, die dann so viel Begeisterung entfacht, dass man sie unbedingt wegbingen möchte. Sam ein Sachse, so heißt seine aktuelle Serie, die gerade bei Disney Plus zu sehen ist. Die Serie basiert auf der Lebensgeschichte von Samuel Mefire, der vor kurzem ja auch hier zu Gast war. Sachsens erster schwarzer Polizist, der selbst zum Straftäter wurde, dann später. Vor jeder Folge in ihrer Serie heißt es immer, die Serie erhebt nicht den Anspruch, die Lebensgeschichte von Samuel Mefire authentisch wiederzugeben. Warum eigentlich nicht?
Aus mindestens zwei Gründen. Also der erste Grund ganz klar rechtlich. Es gibt einfach ein sehr stark ausgeprägtes Persönlichkeitsrecht in Deutschland. Und da es eine Geschichte ist, die sich zwar auch in Höhen von Samuels Leben bewegt, aber auch in die Tiefen einsteigt, mit zum Teil kriminellen Handlungen, sind wir wirklich sehr vorsichtig damit, wem wir welcher real existierenden Person wir etwas unterschieben. Und von daher gibt es eine gewisse Verfremdung, um einfach Personen zu schützen, auch Personen aus seinem Privatleben. Es gibt natürlich auf der einen Seite die dunkle Seite im Fall von Samuel Mefire, aber es gibt natürlich auch ein Privatleben, und da sind es auch durchaus moralische Gründe, die uns davon abhalten, dann etwas besonders eine Person erkennbar genau nachzuzeichnen.
Er hat das hier so ausgedrückt, Disney, das sei immer Helden, Drama, Kitsch und Einhörner. In der Serie ist alles davon, nur keine Einhörner. Also
ja, er hat es auch geschafft.
Kein Einhorn lugt da um die Ecke. Das kann ich. Gut, ich habe zwei Folgen bisher gesehen, die mir gut gefallen haben, aber da war kein Einhorn zu sehen. Hat das dann aber auch dramaturgische Gründe, oder sind das tatsächlich nur die Persönlichkeitsrechte?
Nee, das ist tatsächlich die zweite Ebene, ist einfach, dass wir so ein Leben, Samuel hat ja mehrere Leben gelebt, mehr als, glaube ich, die meisten von uns. Und es gilt dann zu verdichten, weil wir einfach schon 7 Folgen, die es dann geworden sind, kosten einfach sehr viel Geld machen eine gute Staffel, eine limitierte Serie, die hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und dann muss man es schaffen, in 7 Stunden so ein abenteuerliches Leben, so eine Achterbahnfahrt so zu erzählen, dass man es auch in Deutschland und auch in aller Welt nachvollziehen kann. Das ist erfordert dann Verdichtung. Es erfordert zum Teil auch aus budgetären Gründen, muss man bestimmte Dinge zusammenziehen. Er hatte eine wahnsinnige Reise in Afrika zum Beispiel. Wenn wir das so erzählt hätten, wie er es wirklich erlebt hat, dann hätte das unseren Rahmen völlig gesprengt.
In Afrika war er auf der Flucht, nachdem er eben hier zum Straftäter geworden ist. Diese Geschichte von Samuel Mifire, ungewöhnlich, man kann sich das bei Ihnen angucken, man kann natürlich auch unsere Sendung nochmal nachhören. Mhm. Wie sind Sie denn auf die Geschichte gestoßen eigentlich?
Also für mich schließt sich jetzt auf wunderbare Art und Weise ein Kreis, der im Jahr 2006 für mich begonnen hat. Damals war ich Produzent der Soko Leipzig und wir hatten gerade Tyron Ricketts als ersten schwarzen TV-Kommissar Ostdeutschlands gecastet. Eine Entscheidung, die nicht ohne Diskussionen verlief, weil man hat damals schon zum Teil sich gefragt, ob die ZDF-Zuschauer einen schwarzen Polizisten akzeptieren würden im Ensemble. Diese Entscheidung ist dann positiv entfallen. Und Tyron erzählte mir dann von seiner Begegnung. Er war Jahre vorher mit seiner Rap-Band Brothers Keepers in Ostdeutschland unterwegs. Und er brauchte Security. Und einer der Securities damals war Samuel Mefire, der, glaube ich, kurz zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden war. Und so erzählte er mir die Geschichte von Samuel Mefire und dann haben wir gesagt, komm, wir müssen was draus machen. Das ist so eine irre Geschichte und auch schon damals sehr relevant, dass wir dann durch die Redakteursstuben gegangen sind, damals in Deutschland mit der Geschichte. Und die Antwort war eigentlich immer dieselbe. Die Antwort war von den Entscheidern in den Sendern war, ich persönlich finde das eine wahnsinnig spannende Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob unser Publikum schon so weit ist.
Die gleiche Geschichte wie mit dem schwarzen Kommissar quasi.
Ja, und hier steht eben ein schwarzer Deutscher wirklich im Zentrum der Geschichte. Und das war damals noch nicht, noch nicht verkaufbar.
Also heißt das, es mussten erst die Streaming-Anbieter kommen, die ja irgendwie gefühlt sowieso Vorreiter in Sachen Diversität sind, um diese Geschichte zu erzählen?
Ja, ich glaube auch hier zwei Faktoren eigentlich. Einmal die Streamer, die ein ganz anderes Suchfeld haben, während die klassischen Fernsehanbieter ja eher gucken, was läuft um 18 Uhr, welches Publikum sitzt da, welche Formate laufen da. Sind die oder um 20 Uhr oder am Dienstag sind die Streamer natürlich auf Originalität programmiert. Ja, die suchen etwas, was Aufmerksamkeit erzeugt, was neu ist, was relevant ist. Und bei Disney Plus tatsächlich liegt die Diversität in der DNA. Wir sehen ja gerade, sie haben sogar sich gewagt, den US-Präsidentschaftskandidaten Ron DeSantis zu verklagen in Florida. Sie kämpfen für ihre Werte und wir haben das auch direkt in den ersten Gesprächen mit Disney gespürt, dass sie also wirklich von Herzen an diese Geschichte glauben und sie auch erzählen wollen.
Wie ist das? Wie pitcht man dann so eine Geschichte bei Disney? Also da ruft man ja wahrscheinlich auch nicht an und sagt, hallo, ich würde Ihnen jetzt gerne mal eine Serie verkaufen oder ist das doch so banal?
Ja und nein. Disney ist schon offen, glaube ich, für Vorschläge aus allen Richtungen. Jetzt habe ich das Glück, dass ich schon ein paar Serien gemacht habe und man mich bei Disney kannte. Und dann ist es etwas leichter. Und wir sind tatsächlich, damals waren wir im Lockdown und hatten nur Zoom-Meetings und haben die Serie auch in einem Zoom-Meeting verkauft, wo dann Disney München, Disney London und wir auf der anderen Seite mit Tyron, mit Chris Silber, unserem dritten Co-Creator, mit Suleen Youssef, der Lead-Regisseurin, zusammengesessen haben und praktisch über Zoom die Geschichte dann ausführlich nochmal gepitcht haben und dann im Meeting Disney gesagt hat, ja, das machen wir.
Ich meine, mittlerweile hat sich ja die Zeit auch weitergedreht und man hat ja auch das Gefühl, dass auch bei den Öffentlich-Rechtlichen sich da ein bisschen was getan hat. Deshalb frage ich mich, also warum läuft so eine Serie nicht heute bei ARD und ZDF, sondern eben bei so einem Streaming-Anbieter oder sind die dann doch noch nicht so weit?
Es wäre ein perfektes öffentlich-rechtliches Programm gewesen. Und ich bin ein großer Fan des Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe selbst mein Handwerk praktisch on the job gelernt bei der Soko Leipzig, die ich sehr lange betreut habe. Und ich glaube, sie hat eine wirklich wichtige Funktion in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, sie war jetzt in den letzten Jahren einfach in einer sehr schwierigen Situation, weil die Streamer einfach sehr schnell entscheiden, recht große Budgets bereitstellen im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen und man den Vorteil hat, dass man gleich international zu sehen ist, weil Salman Sachse, also diese sächsische, dieses Stück sächsische Geschichte, kann man sich jetzt rund um die Welt anschauen. Und das ist, und das sind mehr als 200 Millionen Abonnenten bei Disney. Und das ist ein harter Stand, glaube ich, für die Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich glaube tatsächlich, sie bewegen sich in die richtige Richtung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft wieder mehr Kooperationen sehen zwischen Streamern und klassischen Fernsehsendern, weil sich aus solchen Kooperationen echte Win-Win-Situationen ergeben können.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast Jörg Winger, produziert nicht nur Serien für das Fernsehen oder Streaming-Anbieter, er verantwortet sie meistens auch als Showrunner, ein Begriff, der aus der amerikanischen Medienwelt kommt. Worin unterscheidet sich denn ein Showrunner von einem Produzenten?
Also der klassische Produzent in Deutschland ist eher der nicht schreibende Produzent, ist ein Mensch, der oder die Talente sammelt, Ideen sammelt, zusammenbringt und daraus dann eine Serie oder einen Film macht. Aber im Prinzip die kreative Übersicht bewahrt. Und der Showrunner ist ein schreibender Produzent, das heißt, die Showrunnerin, ist dann letztendlich verantwortlich für auch das Gelingen der Drehbücher schlussendlich, weil der Showrunner den Writers Room führt und auch die letzten Drehbuchfassungen schreibt.
Aber gibt es dann nochmal zusätzlich einen Produzenten, wenn Sie das alles in einer Person vereinen, dann stelle ich mir das auch als gewissen Konflikt vor, weil Sie müssen natürlich als Produzent zum einen das Budget im Auge behalten und als Showrunner sind Sie natürlich erstmal drauf aus, dass die Serie besonders gut aussieht, toll wird, was unter Umständen sehr teuer sein kann.
Das ist richtig und das ist auch ein klassischer Interessenkonflikt, der aber bei uns gut geregelt ist, weil ich habe mein Pendant auf der finanziellen Seite in Sebastian Werninger gefunden, mit dem ich zusammen Big Windows leite. Und er kümmert sich vor allem auch um das organisatorische und das finanzielle Paket in meinen Produktionen. Und da stimmt man sich ab und da kommt man sich auch mal in die Haare. Aber wir haben das jetzt schon bei Deutschland 83, 86, 89 erfolgreich gemacht und auch hier wieder, glaube ich, so gestaltet, dass wir mit einem für deutsche Verhältnisse großen Budget, aber im internationalen Maßstab relativ kleinem Budget etwas gemacht haben, mit dem wir, glaube ich, international konkurrieren können.
Und Big Windows, muss man erklären, das ist die Produktionsfirma, die sie unter dem Dach der UFA im Prinzip gegründet haben, um extra tatsächlich solche High-End-Produktionen in die Welt zu bringen, deutsche Geschichten in die Welt zu bringen. Und man merkt auch, also dass Kamera ihnen sehr wichtig ist, die Lichtsetzung sehr wichtig ist. Also die Serien sehen schon sehr gut aus. Ja. Ist das wichtig, um international mithalten zu können, weil eben mittlerweile da die Ansprüche so hoch sind?
Ja, das ist extrem wichtig und das braucht natürlich tatsächlich ein wirklich gut funktionierendes, eingespieltes Team. Also es ist auf der Produzentenseite eben nicht nur Sebastian Werninger, sondern da ist dann noch als ausführende Produzentin Alina Schäfer und dann gibt es die Producerin Naomi Mann und dann gibt es vor allem auf der Regieseite, also der amerikanische Showrunner ist sehr Herr im Haus, auch was die visuelle Umsetzung betrifft oder beziehungsweise gestaltet er selbst auch die visuelle Richtung. Bei uns oder bei mir ist es, ich arbeite sehr gerne mit tollen Regisseurinnen und in dem Fall ist es eben Zuleen Youssef, mit der ich auch schon bei Deutschland zusammengearbeitet habe.
Bei Salman Sachse.
Ja, genau. Und auch schon bei der Soko Leipzig. Und die einfach eine der besten Regisseurinnen ihrer Generation ist und die zusammen mit ihrem Kameramann Stefan Burchardt für den Look verantwortlich ist und für die natürlich den Umgang mit den Schauspielern am Set und Also sie hat das ganz toll gemacht und ja, in dem Paket, also aus einer Gruppe von Menschen, die sich gut kennen und die sich respektieren, kann man dann eine tolle Serie machen, auch wenn man vielleicht ein bisschen weniger Geld hat als Ted Lasso.
Look auf jeden Fall wichtig. Ich meine, oft wird ja behauptet, deutsche Serien sind deshalb international nur so wenig erfolgreich, weil sie in Deutsch produziert werden und das sei dann eben schwierig zu vermitteln. Ja. Ist da was dran?
Da ist leider was dran, muss man sagen. Also es ist immer noch so, ich hatte mal eine Zeit lang die Hoffnung, dass die Sprache eigentlich egal ist. Aber es ist schon so, dass wenn eine Serie auf Englisch gedreht ist, sie dann einfach mehr gesehen wird. Also es hat sicher damit zu tun, dass mittlerweile in aller Welt Menschen Englisch sprechen. Es ist wirklich die Lingua Franca. Wir hatten kurz über YouTube gesprochen und so weiter. Es ist wirklich, es ist einfach einfacher zu vermitteln. Und deswegen sind Serien auf Deutsch oder Koreanisch oder Italienisch dann in einem leichten Nachteil, aber das heißt dennoch nicht, dass sie nicht, also sie werden trotzdem gesehen international. Wir hatten jetzt auch eine tolle Besprechung in der New York Times und der Hollywood Reporter interessiert sich für unsere Serie. Und sie sind eben global zu sehen und sie werden auch gesehen und sie werden auch gedubbt gesehen. Die Amerikaner, von denen wir immer geglaubt haben, dass sie sich nicht für Dubbing, dass sie sich nicht für Synchro interessieren, schauen jetzt deutsche Serien synchronisiert, was bei Sam ein Sachse sehr seltsam ist.
Das kann man ja dann tatsächlich mal auch auswählen bei den Streaming-Anbietern, dass man sich dann mal so die verschiedenen synchronisierten Fassungen anschaut. Wir haben gerade von diesem Showrunner-Modell gesprochen und das ist nicht das Einzige, was sie aus dem Amerikanischen übertragen haben. Sie arbeiten auch mit sogenannten Writers Rooms. Ja. Also mehrere Autorinnen und Autoren arbeiten an einer Serie. Wie funktioniert das praktisch?
Das kommt auf den Showrunner an. Also da gibt es so viele Modelle, wie es Showrunner gibt. Das ist im Moment eine sehr beliebte Frage. Wie ist der ideale Writers Room? Also für mich hat sich herausgestellt im Laufe der Jahre, ist es ideal, am Anfang mit sehr vielen Leuten zu beginnen, um möglichst viel Input zu haben, viele Ideen zu kreieren. Auch in der Gruppe kann man sehr schnell auch Ideen filtern wiederum. Bei uns spielt ja Zeit immer eine große Rolle oder Zeitmangel. Und dann reduziert sich langsam die Gruppe der Schreibenden, bis man zum Schluss eben die Episoden schreibt. Wir hatten in unserem Writers Room Diversität in drei Dimensionen. Wir haben einmal gesagt, wir brauchen afrodeutsche Autorinnen, wir brauchen weibliche Autorinnen und wir brauchen Ostdeutsche, weil es handelt sich bei Sam ein Sachse nicht nur um eine schwarzdeutsche Geschichte, sondern eben auch um eine deutschdeutsche, westdeutsche, ostdeutsche Geschichte. Und dann gibt's bei uns jetzt in diesem Fall noch Chris Silber, der eben Co-Creator ist und Co-Headwriter. Das heißt, nachdem der Writers Room geschlossen war, haben dann Chris und ich weitergeschrieben und ganz zum Schluss für die letzten Änderungen habe ich dann die habe ich dann gemacht und das ist für mich der beste Weg.
Heute wird ja auch oft bei den Serien eben die Komplexität der Charaktere gelobt. Liegt das daran begründet, dass eben mehrere Menschen sich so eine Figur ausdenken, daran arbeiten?
Das hilft. Also es hilft immer, viele Perspektiven auf einen Gegenstand zu haben. Und deswegen braucht man, wenn man so ein Team baut, so ein Writers Room baut, braucht man auf der einen Seite dieselbe Vision. Also es ist schlecht, wenn Menschen im Writers Room eine ganz andere Serie machen wollen. Aber im Detail muss man sich gut streiten können. Weil das sind dann oft, also die Szenen, über die man sich am meisten auseinandersetzt und die man am meisten, am heftigsten debattiert vielleicht im Writers Room, sind dann oft die besten Szenen in der Serie. Weil sie tatsächlich, man kann den Streit, also Drama ist ja auch Konflikt, sehr gut einfach ins Drehbuch übertragen.
Und ist es nicht so, dass der Showrunner dann am Ende recht hat?
Nicht immer.
Deutschlandfunk Kultur, Jörg Winger hat uns gerade einen Einblick hinter die Kulissen gegeben, wie seine Serien entstehen und was seine Arbeit als Produzent und Showrunner auszeichnet. Gestartet hat er seine Medienkarriere als Journalist und zwar schon mit 16 als Reporter haben sie da gearbeitet. Wie kam es dazu?
Wie kam es ursprünglich dazu? Ich glaube, ich hatte den großen Wunsch, bei uns wurde immer viel Zeitung gelesen zu Hause. Also mein Vater hatte immer drei Zeitungen abonniert und die haben wir dann beim Frühstück wirklich systematisch durchgearbeitet. Und mich hat das einfach wahnsinnig interessiert, was so in der Welt passiert. Und ich wollte die Welt irgendwie verstehen, also von klein auf. Und irgendwann habe ich dann gedacht, und Schreiben fand ich immer spannend, und habe dann gedacht, okay, ich werde Journalist und am besten werde ich irgendwie Auslandskorrespondent in Moskau oder Washington.
Aber erstmal war es ja der trierische Volksfreund.
Genau. Und dann war es, ich war 16, ja, da hatte ich, wie kam es denn dazu? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall stand ich dann in der lokalen, also es war wirklich, es kommt mir vor, wirklich wie ein Bild aus einer anderen Welt. Mein damaliger Chef saß an der Schreibmaschine, recht kräftig, übergewichtig, kettenrauchend, und guckte mich so über sein Brillenglas an und sagte, ja, mach doch mal den Autounfall, oder ich weiß es nicht genau, wo er mich hingeschickt hat.
Schützenfeste wahrscheinlich Schützenfest, auch beliebt und sowas.
Auf jeden Fall war das so der Range. Ich habe dann tatsächlich Lokalpolitik, Unfälle, Ausstellungen beschrieben, dann selbst fotografiert, und da habe ich unheimlich viel gelernt und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Sie sind ja Jahrgang 69, also war das dann irgendwann in den 80ern noch eine ganz andere Medienwelt?
Ja,
eben,
eine,
ne?
Völlig andere Medienwelt. Ja.
Sie haben dann Volkswirtschaft studiert, auch tatsächlich mit dem Ziel, das irgendwie für den Journalismus zu nutzen?
Ja, ich habe gedacht, Wirtschaft ist was echt kompliziert ist und kann man sich nicht so anlesen, also wie Politik funktioniert oder Geschichte, das war damals meine Vorstellung, das kann man irgendwie so in Büchern lesen, und Volkswirtschaft war für mich so ein Buch mit 7 Siegeln, habe aber irgendwie geahnt, es ist wichtig, auch mein Vater hatte damals einen gewissen Einfluss und meine spätere Frau sogar.
Also der hat gesagt,
sogar,
mach was Vernünftiges.
Ja, mach was Vernünftiges, das hat er wahrscheinlich sogar so gesagt, ja. Hm. Dann habe ich das gemacht, habe aber gleichzeitig auch dann in alle anderen Institute reingeguckt und habe zum Schluss also unendlich lang studiert, sodass meine Eltern mich irgendwann gefragt haben, ob ich nicht doch vielleicht irgendwie Literatur studieren will.
Sie schon gemerkt haben, dass Sie schwimmern da so ein bisschen.
Ich bin wirklich da, ja, von Psychologie zu Geschichte, zur Volkswirtschaft. Und dann habe ich mich zusammengerissen und habe dann tatsächlich, also im relativ hohen Alter von 29, habe ich dann mein Studium endlich abgeschlossen.
Und das ist ja spannend. Also Ziel Auslandskorrespondent. Dann sind Sie aber irgendwie bei fiktionalen Serien gelandet. Man könnte ja irgendwie zugespitzt sagen, also als Journalist zeigt man, wie die Welt ist, und als Serienproduzent, wie die Welt sein könnte.
Ja.
Also wie ist das gekommen?
Das kam dadurch, dass ich dann in Köln, was ja damals die Medienhauptstadt war oder für mich sich so anfühlte, ich mich umgeschaut habe, und eine Zufallsbegegnung im Zug hat mich dann zu einer PR-Agentur Barbarella, die es heute auch noch gibt, und zu Heike Melba-Fendel geführt. Da habe ich dann an meinem ersten Tag Naomi Campbell begleiten dürfen bei ihrer Deutschlandtour mit einem Buch, das von einem Ghostwriter natürlich geschrieben wurde. Und dann saß ich plötzlich mitten in dieser Welt der Fiktion und fand es sehr aufregend und habe dann irgendwann auch gemerkt, ja, man kann die Wahrheit, also eine gewisse Art von Wahrheit, eben auch sehr gut über Fiktion erzählen. Und das muss nicht unbedingt dokumentarisch sein oder journalistisch.
Inwiefern?
Weil, ja, ich glaube, weil man auf eine psychologische Wahrheit kommt. Also man kann sich, glaube ich, durch die Fiktion kann man wunderbar Menschen emotionalisieren und sie dazu bringen, sich mit Menschen oder mit Figuren zu identifizieren, die ihnen erstmal fremd sind. Und darüber kann man, glaube ich, Empathie entwickeln und man kann Verständnis für andere Perspektiven entwickeln. Und dadurch kann man sich in Welten entführen lassen, in denen man dann sehr viel lernt. Also das wäre die kurze Antwort.
Ich habe jetzt noch ein bisschen Naomi Campbell auch im Kopf, da bin ich noch ein bisschen hängen geblieben. Das muss ja auch eine krasse Erfahrung gewesen sein, dann eben ganz frisch im Job, Praktikant, und dann Naomi Campbell betreuen.
Ja, das war wirklich bizarr, aber das war damals auch irgendwie, war es damals alles noch so ein bisschen spontaner, habe ich das Gefühl, organisiert im Medienbetrieb, und Barbarella war auch recht spontan organisiert. Und ich saß eigentlich bei den Interviews dabei, und ich war derjenige, der dann immer sagen musste, nein, darüber sprechen wir nicht. Das war im Prinzip mein einziger Job, aber ich saß dann plötzlich Thomas Gottschalk gegenüber, der dann Wetten, Das gemacht hat, wo sie auftrat. Also ich habe dann sozusagen die ganze Riege von Journalisten kennenlernen dürfen in der Woche und immer mit dem Satz, nee, darüber sprechen wir nicht.
Und Sie haben gerade Ihre Frau Anna angesprochen, ja. Damals noch nicht Ihre Frau, ja. Sie ist ja Amerikanerin, ja. Und auch eben mit Ihnen nicht nur privat liiert, sondern auch beruflich arbeiten Sie oft zusammen. Und Sie haben sich in den USA irgendwann kennengelernt, ne?
Nicht ganz. Wir haben uns im Süden von Chile kennengelernt. Und zwar wirklich auch, also schicksalshaft, aber ungeplant. In einem Familienhaus, wo die Familie Zimmer vermietete. Damals gab es keine Hotels. Das war das Jahr 1 nach Pinochet in Chile. Und wir waren beide mit dem Rucksack unterwegs, mit unseren, also ich mit einem Freund und sie mit einer Freundin. Und dann haben wir uns haben wir gekocht und dann zusammen. Und dann, wenige Wochen später haben wir dann uns von unseren Reisepartnern getrennt und sind dann 3 Monate durch Südamerika gemeinsam gereist. Und dann haben wir uns verabschiedet voneinander, haben unser Leben gelebt und haben uns dann 8 Jahre später wiedergesehen.
Weil dann doch die Sehnsucht so groß war oder auch zufällig?
Nee, nicht zufällig. Also natürlich, das war dann schon eine große Liebe.
Und heute arbeiten Sie zusammen immer wieder, zum Beispiel auch bei der Deutschland-Trilogie. Wie ist das dann bei Ihnen zu Hause? Also wird da nur über die Arbeit geredet oder versuchen Sie das auch mal auszublenden?
Es wird viel über die Arbeit geredet, aber wir versuchen das natürlich auch auszublenden. Wir haben ja auch 2 Kinder und die wollen auch nicht die ganze Zeit über Serien sprechen. Und insofern ist es schon, wir hatten jetzt im April tatsächlich die wahnsinnige Situation, dass wir 2 Serien praktisch in die Welt gesetzt haben. Anna hat Transatlantic für Netflix gelauncht und ich hatte Sam ein Sachse. Und das ist dann schon seltsam, aber auch irgendwie toll. Und ich glaube, wir sind schon, wir reden einfach sehr gerne auch über die Arbeit gemeinsam.
Und auch was für ein Riesenzufall eigentlich, also wenn Sie sich bei diesem Südamerika-Trip kennengelernt haben und dass Sie beide dann im Prinzip im selben Job gelandet sind.
Ja, wir haben damals schon in Südamerika, sind wir sehr oft ins Kino zusammengegangen und ich glaube, wir hatten beide nicht vor, bei Film und Fernsehen zu landen. Aber wir hatten schon so dieses gemeinsame, wir gehen ins Kino und wir reden stundenlang über die Filme, die wir schauen. Und dann war ich ja der Erste, der beim Fernsehen war, durch Soko Leipzig. Und Anna ist dann 2001, nach September 11th, dann endgültig nach Deutschland gezogen. Und sie war damals Fotografin. Sie hat Film studiert tatsächlich in New York. Sie war aber dann Fotografin und hat dann einen Roman geschrieben in Berlin. Und dann irgendwann kam dann die Idee, ja, sie könnte ja auch mal ein Drehbuch schreiben für die Soko Leipzig. Dann hat sie 5 Episoden Soko Leipzig geschrieben. Und dann haben wir damals Borgen gesehen, die dänische Serie. Dann haben wir gesagt, ach, wir sollten eigentlich mal so eine Serie würden wir gerne mal in Deutschland machen. Und da kam dann Deutschland 83.
Deutschlandfunk Kultur, Serienproduzent, Showrunner Jörg Winger hat gerade schon von seinen Anfängen erzählt. Da hat er die Soko Leipzig produziert. Seine erste eigene große Produktion war dann Deutschland 83. Die beleuchtet die Spionagetätigkeit des Auslandsnachrichtendienstes der DDR. Warum wollten Sie daraus eine Serie machen?
Also einmal gab es tatsächlich diesen Moment, der großen, tollen, neuen Serien, die so komplexe Charaktere erzählen, die politisch sind, die also eigentlich, wie du gerade gesagt hast, der Roman, vielleicht der Roman des 21. Jahrhunderts sein könnte. Und wir haben uns gefragt, warum gibt es das nicht in Deutschland? Und sind dann über die Idee, die kam so ein bisschen aus meiner Zeit bei der Bundeswehr, wo ich damals tief im Westen saß und mit sehr großen Kopfhörern die russischen Soldaten in der DDR abgehört habe. Und dabei wurde uns irgendwann klar, dass es einen Maulwurf bei uns gibt, weil die
Das Russen, heißt, Sie können auch Russisch sprechen und mussten tatsächlich die Kommunikation dann da
Das ist übertrieben. Also ich kann jetzt wirklich kein Russisch sprechen. Ich kann es gerade noch so ein kleines bisschen verstehen, aber ich habe damals 3 Monate lang 8 Stunden am Tag Russisch gelernt und war dann, ich war Wehrdienstleistender und war dann so weit, dass ich bestimmte Wörter und Sätze verstehen konnte, die ich dann identifizieren sollte und dann jeweils auf auf Aufnahme drücken.
Okay, ja. Also wenn es nicht mehr darum ging, was gibt es heute zu essen oder so, dann haben sie auf Start gedrückt quasi.
So genau, da habe ich auf Start gedrückt. Ich weiß nicht, wo die Bänder jeweils gelandet sind. Also man konnte das ja, glaube ich, gar nicht verarbeiten, was da alles aufgenommen wurde.
Und kam daher auch das Interesse, also Sie haben natürlich, oder Sie haben das ja gerade schon beschrieben, dass das mit das Interesse war, weil normalerweise ist es ja verwunderlich, Sie als Wessi in Köln geboren, dann natürlich irgendwann in Leipzig gearbeitet, solche Geschichten zu erzählen, weil Sie vorhin auch schon von Ihrem Writers Room erzählt haben, wo es Ihnen wichtig war, dass eben die ostdeutsche Perspektive auch mitgedacht werden kann. Und diese ostdeutsche Perspektive, die hatten Sie ja erstmal gar nicht.
Nee, die hatte ich überhaupt nicht. Also ich bin auch tatsächlich nicht sehr ostorientiert gewesen in meiner Jugend. Ich war einmal in Ost-Berlin, tatsächlich ein paar Stunden auch unter der S-Bahn-Station Friedrichstraße festgenommen worden, weil ich ein paar Bücher Shakespeare und Marx und Luxemburg, glaube ich, mit der falschen Währung bezahlt habe. Also ich auf den ersten Blick konnte ich dem Osten nicht viel abgewinnen und habe mich sehr nach Westen orientiert, nach Frankreich, dann nach USA. Und habe dann 1999, als ich im Büro des damaligen Ufa-Geschäftsführers Norbert Sauer saß, der sagte dann, Jörg, ich habe ein Angebot, du kannst nach Leipzig gehen. Da habe ich einfach, wie man das vielleicht dann so macht, einfach Ja gesagt und hatte überhaupt keine Idee, was daraus werden soll. Er meinte dann nur, ja, aber nicht nur für ein paar Monate, sondern schon langfristig habe ich dann auch Ja gesagt. Und dann tatsächlich bin ich im Herbst 99 nach Leipzig gezogen für die Soko Leipzig. Und ich kannte damals Leipzig nur von 1989. Da habe ich mal eine Nacht im Bahnhof geschlafen, weil der Zug stecken blieb und es keine Verlängerung gab. Und als ich vom Bahnhof so raus auf die Stadt Leipzig geguckt habe, habe ich nur grau gesehen. Also wirklich nur, also es war fast eine Ruinenlandschaft, auch kaum beleuchtet. Ich dachte, nee, da gehe ich nicht rein. Und dann 99 war ja Leipzig schon in diesem enormen Aufschwung und das war dann, ich war dann gleich sehr fasziniert, wurde mit offenen Armen empfangen und habe dann
Leipzig.
Konnte
man die Spuren von Herrn Schneider schon besichtigen?
Und konnte die Spuren. Es gab schon viele Geschichten zu erzählen, ja.
Diese Serie Deutschland 83 ist auch von der Kritik international super gelobt worden. Sie haben dann sogar auch den Emmy, also den amerikanischen Fernseh-Oscar bekommen. Aber in Deutschland war die zuerst kein großer Quotenerfolg. Bei RTL lief die ja damals, die Serie. Das muss doch dann auch irgendwie enttäuschend gewesen sein, oder? Mit so viel Liebe in so ein Projekt gegangen zu sein, das dann erstmal sein Publikum nicht gefunden hat.
Also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir jetzt bei RTL wahnsinnig durch die Decke gegangen wären, für uns alle. Ich glaube, das sind einfach falsche Erwartungen gewesen, weil RTL damals, der damalige Geschäftsführer von RTL, Frank Hoffmann, hat damals, als ich mit Nico Hofmann bei RTL saß, spontan.
Nico Hofmann, der Ufa-Chef.
Genau, der Ufa-Chef, auch mein Chef. Der Frank Hoffmann hat damals spontan gesagt, die Serie machen wir jetzt, bevor Netflix und Disney alle kommen, machen wir RTL jetzt so eine ganz andere Serie. Was man aber dann im zweiten Satz auch sagen muss, wenn man eben als RTL eine ganz andere Serie macht, dann hat man eben auch das Publikum dafür nicht direkt bei RTL. Und wir hatten gleichzeitig schon die Ausstrahlung bei Amazon, die schon gestreamt haben damals dann zeitgleich. Und die haben gesehen, dass es im Streaming super funktioniert. Und deswegen haben sie dann auch die Serie übernommen. Das war eine Entscheidung, die wir damals gemeinsam mit RTL getroffen haben. Und insofern war, glaube ich, also für mich war es keine Überraschung, dass es jetzt nicht bei RTL sofort der Superhit wurde.
Ja, mit den Serien haben sich natürlich und mit den Streamingdiensten haben sich natürlich auch die Sehgewohnheiten geändert. Ja. Und jetzt wäre es möglicherweise dann auch ganz anders oder würde das anders ausgehen. Der Serienproduzent Jörg Winger war heute Vormittag mein Gast. Sam, ein Sachse, das ist seine aktuelle Produktion, die man gerade bei Disney schauen kann. Sie waren gerade auch viel unterwegs mit der Serie, haben sie zum Beispiel Bundestagsabgeordneten gezeigt, Filmstudierenden. Wer konnte Ihnen im Anschluss die interessanteren Impulse geben?
Tatsächlich beide. Also so blöd das klingt, das ist, wir haben zwei Zielgruppen ganz grob gesprochen. Einmal ist es natürlich für die afrodeutsche Community ein Fest, Aber ich habe noch nie so eine emotionale Reaktion bei einer Premiere erlebt wie bei Sam in Sachse. Es gab also Standing Ovations für Samuel Mephire, es gab Standing Ovations für Malik Bauer, der den Sam kongenial wirklich verkörpert. Ganz toller Schauspieler und Mensch. Und es gab Tränen bei der Serie. Ich glaube, wir, und damit meine ich jetzt wir weiße Deutschen, wie wir hier sitzen, wir selbst ich habe das unterschätzt, was es für eine Sehnsucht gibt, danach gesehen zu werden, ja, und wirklich auf dem Bildschirm eine Rolle zu spielen.
Und ich habe mich selber, also ich war selbst überrascht, weil ich die Bilder von der Premiere gesehen habe, ja, und zu sehen, wie viele afrodeutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, ja, es tatsächlich auch gibt, ja, weil viele eingeladen waren, ja, versammelt waren, ja, und wie traurig das letztlich ist, dass, ja, man diese Schauspielerinnen und Schauspieler immer noch in so wenigen Rollen, ja, sieht und dann meistens eben auch so besetzt, dass irgendwie die Herkunft dann eine Rolle spielt.
Ja,
ne?
Richtig. Also es gibt einen enormen Pool an Talent bei den Schauspielern. Wir haben ja auch einen Soundtrack gemacht, der mit schwarzen deutschen Künstlern entstanden ist. Auch die Lieder, Songs sind geschrieben für die Serie, bespielen auch Themen von des Lebens von Samuel Mephire. Und wir haben also versucht, von allen Seiten, auch hinter der Kamera, sehr viel schwarzes Talent in die Serie reinzuholen, und das war uns ganz wichtig. Und das andere war einfach, dass die weißen Zuschauer auch einfach, glaube ich, sehr viel entdecken konnten.
Also kleiner Appell heute auch, weil das passt sehr gut. Heute ist Deutscher Diversity-Tag. Ah. Tatsächlich mehr Vielfalt, ja, im Arbeitsleben, in den Programmen und überall. Jörg Winger, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag und weiterhin viel Erfolg bei Ihren Projekten.
Ganz herzlichen Dank.